Ein Revolvermord an einem Bauern im Lavental in den 1930er Jahren bleibt lange ungeklärt. Nicht erst, als die Witwe von einem Knecht des Hofs ein Kind bekommt, fällt der Verdacht auf die beiden. Im Zuge der Ermittlungen wird auch ein Giftmord geklärt. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees, ich bin Host von Delikt und Redakteur bei der Kleinen Zeitung und wir sprechen hier über Fälle aus der Steiermark und aus Kärnten. Normalerweise berichten Kolleginnen oder Kollegen, die eben diese Fälle für die Zeitung recherchiert haben, darüber, aber heute ist das anders, nämlich schon zum dritten Mal anders. Ich darf begrüßen den Autor und Chronisten Valentin Hauser. Danke, dass Sie sich die Zeit für den Podcast nehmen und schön, dass Sie da sind.
Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott und ich freue mich, dass ich heute wieder über ein spektakuläres Verbrechen, ein Gewaltverbrechen halt berichten darf.
Ja, es geht heute und jene Zuhörer, die schon die ersten beiden Folgen von Ihnen gehört haben, werden es ahnen, in die Vergangenheit, und zwar in die 1930er Jahre zurück. Der Fall, über den wir heute sprechen, über den haben Sie in Ihrem Buch Protokolle des Bösen geschrieben, das habe ich gerade auch hier vor mir liegen, Gewaltverbrechen in Kärnten, in Mohorjewa, Hermagoras Verlag erschienen. Und dieses Kapitel, über das wir heute sprechen, nämlich das Protokoll Nummer 4, das liest sich wirklich wie ein Krimi. Der Fall hat sich in den 1930er Jahren zwischen St. André und St. Paul im Lavantal zugetragen, ein Gebiet, an dem die heutige A2 entlang führt. Und wenn ich hier nach Klagenfurt zum Podcast aufnehmen fahre, so wie heute, dann komme ich meistens mit dem Autobus und von der oberen Etage aus, da sieht man zwischendurch recht gut in die Täler, über die wir heute sprechen. Heute war es ein bisschen nebelig, aber das hat die Fantasie fast noch mehr angeregt, wenn man sich versucht vorzustellen, wie das damals war, auch wenn sich die Landschaft da massiv verändert hat, natürlich seit damals. Und auch, dass das Leben ziemlich anders und hart und beschwerlich sein konnte, vor allem im ländlichen Bereich, kann man sich dann vorstellen. Nicht nur was das tägliche Leben, die Arbeit und das soziale Gefüge betrifft, sondern auch ganz persönliche Dinge wie die Berufswahl oder die Wahl des Partners. Da war es nicht selbstverständlich, dass man über diese Dinge auch selbst entscheiden konnte, so wie es heute eigentlich selbstverständlich ist. Und das bringt uns auch schon zur Biografie der Familie Weißenecker, Vulgo Mehringer. Vielleicht noch zum Vulgo-Namen, das ist vor allem am Land so üblich, die Hofbezeichnung, die nicht unbedingt den Familiennamen entsprechen muss, aber ja, da werden die Personen dann so genannt.
Ja, damals war nur nicht der Familienname, sondern nur der Vulgo oder der Hausname halt ausschlaggebend. Aber kurz zu den sozialen Verhältnissen der Familie. Der Besitz von den Weißeneckern Vulgo Mehringer umfasste eine sehr große Landwirtschaft mit einem erheblichen Waldanteil. Und in früheren Zeiten war es bei den Bauern halt Tradition und üblich, dass der erstgeborene Sohn der Familie den Hof übernehmen wird oder übernehmen muss. Und der Älteste war damals der Matthias Weißenecker, der stets Hiesel, also der Mehringer Hiesel, gerufen wurde. Er war bei seinen Nachbarn als sehr hilfsbereiter und auch aufgeschlossener Jungbauer sehr beliebt und hatte aber mit der Landwirtschaft keine große Freude, denn er wäre viel, viel lieber Tierarzt geworden. Aber seine Eltern wollten das nicht. Und als er älter wurde, bestimmten auch wieder seine Eltern, dass er eine Bauerntochter aus der Nachbarschaft heiraten muss. Gesagt, getan, aber die Eheschließung mit der Antonia R. war bei Gott keine Liebesheirat. Und obwohl 8 Kinder geboren wurden, herrschte sehr oft Zank und Streit und es kam immer wieder zu tätlichen Auseinandersetzungen. Mit einem Wort, die Ehe war heillos zerrüttet.
Ja, das wird dann auch an jenem Tag, über den wir jetzt sprechen werden, ein Thema werden. Und zwar den 13. Jänner 1931. Das war ein Dienstag und das war zunächst ein gewöhnlicher Tag. Sie schreiben, dass der Mehringer Hirsel, nennen wir ihn jetzt, mit den beiden Knechten Franz Dornig und Josef Lobenwein ein paar Ochsen nach St. Paul zum Verkauf getrieben hat. Und das war dann auch alles für den Tag. Man war schon gegen Mittag fertig. Es klingt eigentlich nach einem ja, für damalige Verhältnisse sehr kurzen und angenehmen Arbeitstag.
Ja, so war es auch. Und als in St. Paul die Ochsen dann verkauft waren, lud der Hirsel seine zwei Knechte in ein Gasthaus auf ein Bier ein. Der Hirsel hingegen ging aber gleich wieder nach Hause zu Mehringer. Und später, am Nachmittag, begab er sich zum etwa 1,5 Kilometer entfernten Nachbarn Fulgo Knauder. Denn der Knauderbauer, der war wirklich sein bester Freund und auch ein guter Jagdkollege. Mit dem hat er sich so gut verstanden und der Hirsler war sehr oft bei ihm. Besonders dann, wenn es daheim halt wieder Missstimmung oder Streit gegeben hat. Und das war sehr oft der Fall.
Wahrscheinlich auch an diesem Tag.
Ja, genau, an diesem Tag auch. Deshalb hat er sein Haus wieder gleich verlassen. Und am frühen Abend trafen sich dann beim Knauderbauern, weitere benachbarte Jagd- und Bauerskollegen, um eben über die Jagerei zu reden. Und bei einer guten Jausen und reichlich Mostkonsum wurden halt zu späterer Stunde auch, wie es damals üblich war, schaurige Geistergeschichten erzählt. Und der Hirsel hat dazu gemeint, ja, ich hab keine Angst vor dem Teufel. Ich habe immer einen Taschenfeidel bei mir. Mir kann schon nichts passieren. Das waren die Worte, was man aus Überlieferung halt übernommen haben. Mhm. Und später, nach einigen gemütlichen Stunden, machte sich der Hirsel dann fertig für den Heimweg. Und da in dieser Nacht aber weder Mond noch Sterne von Himmel leuchteten und stockfinster war, da gab die Knauderbäuerin dem Hirsel ein Kienspann in die Hand, damit er über den schneebedeckten Steig durch den ja, tiefen Graben wohlbehalten heimkomme. Und mit einem kräftigen Weidmannsheil und den Worten Gute Nacht verabschiedete er sich von den Anwesenden und begab sich dann auf dem Nachhauseweg.
Ja, das Angebot, dass er die Nacht dort verbringen kann, das hat er noch abgelehnt und er hat gemeint, ja, er sei eh gut gerüstet, obwohl er eben, das wird dann vielleicht später noch das Thema werden, seinen Hund, den er normal bei sich hatte und seine Jagdbüchse eben an diesem Tag nicht bei sich hatte. Aber Sie haben jetzt schon gesagt, er ist dort mit einem Weidmannsheil, hat er sich verabschiedet und ist nach Hause oder in Richtung nach Hause gegangen. Aber dort ist er nie angekommen. Was war passiert?
Als Hirsel am Morgen immer noch nicht zu Hause war, machte sich die Familie keine großen Sorgen. Es kam ja öfters vor, dass er irgendwo auf einem Bauernhof über Nacht war und kranke Rinder verarztete. Hirsel war nämlich weithin als Viehdoktor bekannt, der laienhaft die ärztliche Hilfe leisten konnte.
Also da hat sein Jugendtraum dann doch noch ein wenig durchgescheint.
Genau, halt laienhaft und hobbymäßig. Doch dann um 9 Uhr am Vormittag wurde Hirsel von seinem Pferdeknecht Franz Dornig, den wir schon erwähnt haben, im Wald nahe seinem Bauernhof tot aufgefunden. Er war von Revolverkugeln getroffen und über eine Böschung gestürzt, wo er vor einem Fichtenbaum dann zu liegen kam. Und nachdem die Gendarmerie dann erste Erhebungen durchgeführt hatte, wurde dann die Leiche von der Gerichtsmedizin obduziert und es wurde festgestellt, es war eindeutig ein Mord.
Das muss in seinem Umfeld, also sowohl familiär als auch in der Gegend, wahrscheinlich einen großen Schock ausgelöst haben. Wie ist das weitergegangen? Ich nehme an, dass in dieser Gegend ja jeder jeden gekannt hat. Und wo haben auch dann die polizeilichen Ermittlungen angesetzt, nachdem klar war, dass es sich hier um ein Gewaltverbrechen handelt?
Ja, wie ein Lauffeuer hat sich dann herumgesprochen, dass der Mehringer Hirsel erschossen wurde. Und man stellte sich die Frage, wer hat das wohl getan? Und am Abend fand dann im Hause Mehringer die Totenwacht für den verstorbenen oder ermordeten Hirsel statt. Und bei den Trauernden, die rund um die offene, aufgebahrte Leiche saßen, herrschte unsagbare Betroffenheit und auch ein tiefes Mitgefühl, vor allem auch wegen der großen Kinderschar, die ihren Vater auf hinterhältige Weise, kann man sagen, verloren hatte. Und bereits bei der Totenwacht munkelte man hinter vorgehaltener Hand schon, dass womöglich Hirsels Frau selbst oder der viel jüngere Pferdeknecht mit dem Tod von Hirsel etwas zu tun haben könnten. Und auch die Schöne Marie ließ nicht locker, denn es war ja ein offenes Geheimnis, dass die Ehefrau vom Hirsel mit dem jungen Knecht, der die Leiche im Wald fand, ein Verhältnis hatte. Und es reichte anscheinend, weil tatsächlich wurden wenige Tage nach der Beerdigung von Hirsel seine Witwe und dieser Knecht verhaftet und dann ins Gefängnis nach Klagenfurt verbracht.
Aber nicht sehr lange, denn trotz des Verdachts steckten dann die Ermittlungen irgendwann einmal in der Sackgasse, weil es gab diese Smoking Gun, wie man das in einem Krimi vielleicht nennen würde, die gab es nicht. Also wurden die Verdächtigen wieder freigelassen und es schien lange so, als könnte man dieses Verbrechen nicht restlos aufklären. Aber die Behörden haben das nicht auf sich beruhen lassen und auch am Hof blieb es nicht ruhig. Und als ich diesen Teil der Geschichte gelesen habe, habe ich fast mehr an einen Groschenroman denken müssen, aber das hat sich tatsächlich so zugetragen. Ich lese jetzt nur die Überschrift dieses Absatzes vor. Mutter und Tochter schwanger vom gleichen Liebhaber.
Ja, Sachen gibt's oder Sachen gab's. Nachdem die Mehringer Bäuerin und ihr Knecht aus dem Gefängnis dann entlassen werden mussten, also mangels an Beweisen, da führte die Schöne Marie im Geheimen ihre Nachforschungen ganz gezielt weiter und konnte auch feststellen, dass die Antonia, also die Bäuerin, Mitte November 1932 heimlich, still und leise einen Buben zur Welt brachte. Für die Angehörigen war alles klar, der Knecht Franz Dornig sei der Vater des Kindes, aber es sollte davon niemand etwas erfahren. Und nur 6 Monate nach dieser Geburt traf der Kindersegen auch die älteste Tochter der Bäuerin, die noch keine 16 Jahre alt war. Und das Baby, dessen Vater wiederum der Knecht Dornig war, wurde ihr vom Jugendamt abgenommen.
Und Dornig selbst war da so Mitte 20, glaube ich.
Der war 21 Jahre alt, ja. Also wesentlich jünger als die Bäuerin, die Liebhaberin von ihm. Ja. Und immer mehr widersprüchliche Aussagen der Beschuldigten veranlasste die Schöne Marie, den Knecht Dornig sowie die verwitwete Bäuerin neuerlich zu verhaften. Sie wurden dann des Mordes an Hirsel beschuldigt. Und es war der 4. Dezember 1932, da wurden die beiden von 2 Gendarmen mit der Eisenbahn von Wolfsburg über Zeltweg nach Klagenfurt gebracht. Und da ging es ja ziemlich turbulent zu. In kurzen Worten, während der Fahrt im Eisenbahnwaggon legte die Bäuerin plötzlich, urplötzlich ein Geständnis ab und erklärte, denn sie selbst habe in der Mordnacht allein hinter einer Fichte gewartet und ihren Mann mit 3 Pistolenschüssen getötet. Und nach dieser Aussage sprang sie aber blitzschnell auf und wollte von ihrem Sitz auf und wollte aus dem Wagenfenster springen. Doch der Gendarm konnte sie gerade noch zurückhalten und ein bisschen beruhigen. Und die sichtlich erschöpfte, ich sage jetzt einmal vermeintliche Mörderin und ihr Liebhaber wurden dann ins Gefängnis nach Klagenfurt eingeliefert.
Ja, aber mit diesem Geständnis war dieser Fall noch nicht geklärt, weil es gab Ungereimtheiten. Eben, es war auch der Liebhaber, war ja mit inhaftiert. Und die Exekutive war alles andere als überzeugt, dass es sich so zugetragen hat, wie Antonia das angegeben hatte. Nicht nur das, die Ermittlungen richteten sich nun auch gegen weitere Personen und weitere Verbrechen kamen ans Licht. Und hier kommt Rosa R., die Schwester von Antonia ins Spiel.
Eine interessante Zwischengeschichte. Ja, nach wochenlangen Ermittlungen der Exekutive wurde der Knecht Dornig als wahrer Mörder dann identifiziert, der schlussendlich dann die Tat auch gestand. Und bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Erhebungen wurde, man könnte sagen, mehr oder weniger durch Zufall nachgewiesen, dass Hirsler Weißnicker bereits 5 Monate vor seiner tatsächlichen Ermordung hinterlistig aus dem Leben scheiden hätte sollen. Und zwar durch ein vergiftetes Stück Müllspeise, welches ihm seine Schwägerin, das ist die Schwester von Hirsels Gattin, bei einem Kirchtag in der Nähe seines Heimatortes mit freundlichen Worten servierte. Aber Hirsel lehnte die Köstlichkeit dankend ab und blieb dadurch vorerst am Leben. Vermutlich hat er schon was geahnt. Und Hirsels Schwägerin war dann so enttäuscht über das Scheitern des Mordplans, ließ sich aber überhaupt nichts anmerken und reichte die mit einem Giftkügelchen versehene Bäckerei stattdessen an eine weitere Verwandte, mit der sie vorher eine heftige Streiterei hatte.
Also mit der war wahrscheinlich nicht gut Kirschen essen, wenn die dann gleich umswitcht auf das nächste Mordopfer, möchte man fast sagen.
So kann man das sehen, ja. Und das Opfer, verspeiste genussvoll diese Müllspeise und bedankte sich noch dafür in der Annahme, künftig wird eh wieder alles friedlich miteinander sein, wir werden wieder gut auskommen. Aber bald nach dem Verzehr des Bockwerks wurde ihr übel, Schaum trat aus dem Mund und sie verließ wankend das Gastzimmer, torkelte dann ins Freie über eine Stiege und stürzte dann zu Boden. Und trotz Rettungsversuche gelang es den Anwesenden nicht, die noch etwa 15 Minuten lang röchelnde Frau zu retten. Und der herbeigerufene Arzt aus St. André stellte dann eine Herzlähmung als Todesursache fest, was sich dann später bei Bekanntwerden des gesamten Vorgangs als fatale Fehldiagnose herausstellte.
Ja, das hätte er erkennen müssen eigentlich, dass das ein Giftmord war und darum blieb der so lange unentdeckt und wurde dann, wie Sie vorher schon erwähnt haben, erst im Zuge der Ermittlungen um diesen Tod von Hirsel Weißenegger oder Mehringer Hirsel kam diese Sache auch zutage. Ja, und am 9. Juni 1933 kam es zum Prozess in Klagenfurt. Auf der Anklagebank sitzen nun nicht nur Franz Dornig und Antonia Weißenegger, sondern auch eben Rosa R., Johann K. und Walpurga K. Was wurde den 5 vorgeworfen?
Ja, der 23-jährige oder 21-jährige Knecht Franz Dornig wurde wegen Mordes an seinem Dienstgeber angeklagt. Die 44 Jahre alte Witwe, also die Ehefrau von Hirsel, Antonia, wegen Anstiftung zum Meuchelmord an ihrem Gatten und auch noch wegen Beihilfe zum Giftmord an ihrer Schwester. Und ihre zweite Schwester, die Rosa, ja, sie war 38 Jahre alt, sie wurde wegen versuchten Giftmordes an Matthias Weißnicker und an Mord an Paula R. durch Verabreichung von giftigem Gebäck angeklagt. Weiters, wie wir schon gehört haben, war angeklagt Johann K., das war ein 40-jähriger Hilfsarbeiter, und zwar wegen Beistellung des Revolvers zur Vollstreckung der Mordtat an Hirsel Weißnicker. Und die 43-jährige alte benachbarte Bäuerin Walburga K. wegen Anstiftung zur Brandlegung eines Wirtschaftsgebäudes und wegen Versicherungsbetruges.
Okay, also da ist da wirklich viel ans Licht gekommen noch. Wie ist denn der Prozess verlaufen? War da von Anfang an alles klar und alle geständig? Wie war das?
Ja, das war ein halbwegses Durcheinander. Jeder beschuldigte den anderen und mehrere erwiesene Fakten wurden einfach abgestritten. Und als der Vorsitzende, der Richter, die angeklagte Witwe und mittlerweile neunfache Mutter Antonia Weißenegger nach dem Motiv für den Mord an ihrem Gatten fragte, gab die Angeklagte an, dass sie immer schlecht behandelt gefühlt hatte, dass der Hirsl immer auswärts war und dadurch den Hof herunterwirtschaftete. Und auch hielt er die eheliche Treue nicht ein, behauptete die Angeklagte. Und bei den Verhandlungen war auch zu erfahren, dass der Knecht Dornig den Mord an Hirsl nur ausgeführt hat, weil Antonia Weißnecker ihm die Ehe versprochen hatte. Und was noch interessant war, waren die vielen Zeugenaussagen. Es waren 17 Personen vom Gericht geladen, die haben dann über die Familienverhältnisse und vielleicht auch über die vermeintliche Ursache des Mordes halt gesprochen. Interessant auch das Herzeigen des durchgeschossenen Herzens von Hirsl, welches in einem Glas den Geschworenen dann präsentiert wurde.
Ja, da haben Sie noch an einer Stelle auch erwähnt, dass er den ersten Schuss ja sogar überlebt hätte.
Der hat eine Zigarettendose in seinem Taschensack gehabt, in einem Brustsack. Und wäre die Kugel nicht tödlich gewesen. Mhm. Erst der zweite Schuss, der hat dann das Herz getroffen und dieses Herz ist dann präpariert worden und den Geschworenen gezeigt worden. Ja, und vielleicht zu den Urteilen noch kurz, was auch Verwunderung bei den anwesenden Gerichtsgewitzen ausgelöst hatte. Die Antonia Weißnecker, die er selbst nicht gemordet hat, sie bekam 15 Jahre schweren Kerker und der tatsächliche Mörder, Franz Dornig, vorerst nur 5 Jahre. Der Staatsanwalt hat berufen und auf 8 Jahre dann den schweren Kerker hinaufgesetzt. Die Schwester von Antonia, die Rosa, die bekam 5 Jahre schweren Kerker und 2 weitere Angeklagten wurden dann freigesprochen.
Schweren Kerker, das gibt es heute nicht mehr in der österreichischen Justiz in dieser Form. Das hört sich aber auf alle Fälle nicht angenehm an als Strafe. Die vielen Kinder hatten durch den Mord nicht nur ihren Vater, eben den Hirsl, verloren, sondern durch die Verhaftung Antonias auch deren Mutter. Was geschah mit den vielen Kindern danach und wie ging es mit der Landwirtschaft weiter?
Ja, heute noch lebende Enkelkinder des ermordeten Hirsl, die ich aufgesucht habe, die haben mir sehr emotional die Situation von damals geschildert. Nach dem Tod des Familienvaters und der Verhaftung seiner Frau waren die Kinder ja die Leidtragenden. Sie standen einsam und verlassen da, ohne Eltern und wussten dann nicht mehr ein und aus und wie es weitergehen soll. Die Jüngeren der Kinder fanden dann bei der benachbarten Familie Fulgo Knauder nicht nur ein neues Zuhause, sondern wirklich auch Zuneigung, Trost und Liebe, so quasi eine Ersatzfamilie.
Ja, das war eben der Freund vom Hirsl, vom Mehringer Hirsl.
Genau. Und erst im reifen Alter erfuhren die Kinder die Wahrheit über ihr furchtbares Schicksal. Besonders traurig waren aber die Kinder dann, als ihr Heimathaus an fremde Leute verkauft wurde und sie dann wirklich kein Zuhause mehr hatten, kein Heimgehen mehr hatten. Mhm.
Ja, eine sehr spannende und wirklich facettenreiche Geschichte, Valentin Hauser. Vielen Dank, dass Sie uns die mitgebracht haben. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Delikt. Wir freuen uns über positive Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Feedback, Lob, irgendwas, ihr könnt mich erreichen unter david.knees@kleinezeitung.at. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage und guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören. Und bis zum nächsten Mal bei Delikt. Und nochmal vielen Dank, Valentin Hauser.
Danke auch.